Meine Einschätzung ist aber, dass insgesamt wir auf dem Wege sind, doch auch in der Breite der Gesellschaft zu verstehen, dass ein Land unserer Größe mit dieser Außenhandelsorientierung und damit auch Außenhandelsabhängigkeit auch wissen muss, dass im Zweifel, im Notfall auch militärischer Einsatz notwendig ist, um unsere Interessen zu wahren, zum Beispiel freie Handelswege, zum Beispiel ganze regionale Instabilitäten zu verhindern, die mit Sicherheit dann auch auf unsere Chancen zurückschlagen, negativ bei uns durch Handel, Arbeitsplätze und Einkommen zu sichern.
Ich erkläre hiermit meinen Rücktritt vom Amt des Bundespräsidenten. Mit sofortiger Wirkung.
Hey, when I was in college, I used to use this device. It was about laptop size. You'd take it in to the hall, you'd open it up, and there was a stylus, and you just touch the stylus to the surface, and you could make any kind of notes you want.
It was a pen and paper?
Yeah, it was called a notebook.
Oh,
did you
yeah.
have to Where's dip your book? Feather in
Pencil.
Some ink in order to
a quill.
Make some notes?
Kornport Nummer 212. Auge. Hallo und herzlich willkommen zum 212. Kornport, den ich am heutigen Freitag, dem 4. Juni 2010, aufgenommen habe. Ein Tag, der ganz anders aussieht, als ich mir eigentlich vorgestellt habe. Und deswegen habe ich den Titel für diesen Podcast nämlich auch noch spontan geändert. Wir haben jetzt übrigens...
It is 16:56.
Ja, und das hängt nämlich auch am Titel. Es liegt nämlich daran, dass ich den Vormittag bis hin zum Mittag im Krankenhaus, beziehungsweise erst beim Augenarzt und dann im Krankenhaus verbracht habe, nur um festzustellen, dass der moderne Mensch von heute sich eine Netzhautablösung zulegt. Und deswegen darf ich jetzt erstmal ins Krankenhaus mich stationär aufnehmen lassen, operieren und keine Ahnung, was dann die Erfolgswahrscheinlichkeiten sind. Wahrscheinlich wird es einfach nur nach hinten losgehen, aber hey. Aber das hat mich trotzdem nicht daran gehindert, euch einen Podcast aufzunehmen, weil das Outline war ja schon fertig und wenn das Outline schon fertig ist, musste ich nur warten, bis die Tropfen im rechten Auge dann wenigstens nachgelassen haben, bis ich das genug erkennen konnte. Im Intro hat sich übrigens versteckt die zwei Teile Hotte und Buzz Out Loud 898, das Pen and Ink Notebook. Ansonsten gibt es hier die übliche gewohnte Dreiteilung Politik, Tech, Space, Mafia im dritten Teil. Und was ihr euch jetzt gerade genau auf die Ohren tut, ist dann Teil 2 Politik, die zweite Hälfte für diese Woche, in der sich versteckt erstmal NRW, dann versteckt sich Israel, dann versteckt sich ein zurücktretender Hotte und mehr. So, keine Ahnung, wie warm es ist. Wolken sind klein und weit weg. Und da bin ich erstmal wieder. Das Auge sieht immer noch nichts. Egal, weiter geht's mit dem BGH-Steuerurteil, was ich aus den D-Radio Wissen Weltnachrichten am Freitag 16.37 Uhr geführt habe. Der BGH schränkt nämlich die Straffreiheit bei Steuerhinterziehung ein. Steuerbetrüger müssen auch bei einer Selbstanzeige damit rechnen, bestraft zu werden, entschied der Bundesgerichtshof in Karlsruhe. Die Richter urteilten, Voraussetzung für Straffreiheit sei, dass der Betroffene vollständig zur Steuerehrlichkeit zurückkehre. Das heißt, er muss den Ermittlern alle heimlichen Auslandskonten offenbaren. Bisher war auch eine Teilselbstanzeige möglich. Der Steuerhinterzieher gab dabei nur Zinseinkünfte bestimmter Konten an, meist jener, deren Aufdeckung er befürchtete. Der BGH bestätigte damit die Verurteilung eines Geschäftsmannes, der wegen Steuerhinterziehung und Betrugs zu 7 Jahren Haft verurteilt worden war. Oder anders ausgedrückt, einfach nur ein bisschen ehrlich sein reicht nicht. So, dann gibt es einen Britenrücktritt, den ersten Rücktritt der neuen britischen Regierung. Da hat nämlich es den liberal-demokratischen Finanzstaatssekretär David Laws erwischt. Der ist zurückgetreten, weil er zugeben musste, Mietzahlungen an seinen Lebensgefährten als Spesen abgerechnet zu haben. Auf den Posten, der als Nummer 2 des Finanzministeriums gilt, folgt ihm ein Parteikollege von den Liberaldemokraten nach, der 38-jährige Danny Alexander. Er ist nun für den Sparkurs der britischen Regierung verantwortlich. Oder anders ausgedrückt, die Lib Dems haben genauso viel Scheiße am Fuß wie die anderen. Nicht, dass das irgendwie groß überraschen würde, aber ja. Gutes hat die recht schnell zerlegt, den Typen da. Den Lors. So, NRW ging natürlich die unendliche Geschichte auch weiter. Als wir da hätten, Jamaika, Fragezeichen, jetzt doch wieder Ampelkoalition für NRW in Gespräch. Düsseldorf in Nordrhein-Westfalen wird wieder über eine Ampelkoalition spekuliert. Grund dafür sind Äußerungen von FDP-Chef Guido Westerwelle. Er sagte in der Welt am Sonntag, welche Koalition wir in Nordrhein-Westfalen am Ende sehen werden, bleibt abzuwarten. Die FDP-Führung wird dort verantwortungsbewusst und richtig entscheiden. Politiker der SPD und der Grünen legten das als Umschwenken der FDP aus. Eine Ampelkoalition war Mitte Mai vom Vorsitzenden der FDP-Landtagsfraktion in NRW, Gerhard Papke, abgehakt worden. Na, also Sonntag, 18.02 Uhr, Westerwelle hat verkündet, bla bla, Fasel, bla bla, im Wesentlichen, hey, wir halten uns nicht an Parteitagsbeschlüsse, das gilt auch für NRW. Wir halten uns eigentlich an gar nichts, wir halten uns nicht mal mehr an Versprechen, die wir hoch und heilig geben. Aber hey, am Dienstag habe ich mir dann aufgeschrieben, die FDP ist nämlich zu Gesprächen über Ampel in NRW bereit. Düsseldorf, Ampel in NRW doch möglich, Doppelpunkt. Die Liberalen in Nordrhein-Westfalen können sich nun doch eine Zusammenarbeit mit SPD und Grünen vorstellen. Die FDP sei grundsätzlich gesprächsbereit, sagte FDP-Chef Andreas Pinkwart am späten Abend. Nach einer Sitzung des Landesvorstands, der Ball liege aber bei CDU und SPD, die im Moment die Chancen für eine große Koalition ausloten. Die FDP hatte eine Ampel zunächst abgelehnt, da SPD und Grüne auch mit der Linkspartei gesprochen hatten. Oder ein bisschen anders ausgedrückt, jetzt ist Ihnen irgendwie aufgefallen, dass Regieren ja vielleicht doch besser ist als Nicht-Regieren. Und zu mir dann nur einfällt, ach, Mensch, haben die Schlaupillen gefressen? Ist aber ganz schön spät, die hätten sie mal früher fressen sollen. Na, weil so haben sie sich erstmal noch lustig lächerlich gemacht, die Dummpfeifen von den Gelben. Nicht, dass man die irgendwie jemals hätte ernst nehmen können, aber hey, sie haben sich immerhin noch schön lächerlich gemacht. So. Dann große Koalition in NRW wenig wahrscheinlich. Düsseldorf, eine große Koalition in Nordrhein-Westfalen wird immer unwahrscheinlicher. SPD und CDU haben ihre Sondierungsgespräche ohne konkretes Ergebnis beendet. Die CDU habe in wesentlichen Bereichen Klarstellungen vermissen lassen, sagte SPD-Landeschefin Hannelore Kraft. Ihre Partei bedauere das außerordentlich. Die SPD will jetzt mit Grünen und FDP über eine Ampelkoalition reden. Ist von Mittwochabend die Meldung. Und gestern habe ich es mir hier reingeklebt. Und jetzt lädt die NRW-SPD die FDP zu Ampelgesprächen ein. Düsseldorf, SPD und Grüne in Nordrhein-Westfalen wollen jetzt Gespräche mit der FDP über eine gemeinsame Regierung führen. Na, die Aussage, die SPD würde aber nicht nochmal einladen, habe ich noch im Gehörgang. Die ist gerade mal 2 Wochen alt. Oder was, anderthalb? Na, also jetzt lädt jedenfalls die SPD die FDP doch nochmal ein. Mal gucken, was dann dabei rumkommt. Hier wird übrigens ein Erweiterungsbau für eine Kinderkrippe gebastelt. Und hier ist übrigens Volksdorf. Aber ja. Ja, also im Wesentlichen, seit Donnerstag wird zurückverhandelt. Die FDP ist also, drücken wir es mal vorsichtig aus, wortbrüchig geworden. Da gab es einen Parteitagsbeschluss, der hat im Wesentlichen gesagt, die FDP will nur mit der CDU koalieren. Nun, eine FDP-CDU-Koalition hätte in NRW keine Mehrheit. Von daher hätte sich die ganze Debatte eigentlich in Wohlgefallen aufgelöst. Aber hey, ja, mal gucken, was da noch rumkommt. Ich meine, wenn da jetzt auch nichts Konkretes bei rauskommt, wird es noch spannend. Mit wem will denn die SPD nur ins Bett gehen? Mit den dreien oder mit den zweien oder mit der einen Partei? Gemeinsamkeiten sind relativ gering auf beiden Seiten. So, dann hatte ich bei Fefe mir mal ein paar Israel-Meldungen geklaut. Israel stationiert angeblich 3 U-Boote mit Atomraketen vor der Küste des Iran. Na, ein Glück, dass wir Israel diese U-Boote verkauft haben. Da sieht man mal, wie schnell aus einer Zweitschlagswaffe eine Erstschlagswaffe wird. Wahrscheinlich ist der Plan, den Iran jetzt so nervös zu machen, dass sie ihnen einen Vorwand für einen Angriffskrieg geben. So würde ich das jedenfalls machen, wenn ich Netanyahu wäre und den Iran angreifen wollte. Oh, und wo wir gerade bei Israel sind, die haben auch den Yasser Arafat Flughafen im Gazastreifen erneut bombardiert. Der wird nicht benutzt, das war bestimmt total notwendig, die Aktion. Und die dritte Israel-Meldung heute. Israel protestiert gegen den Atomwaffensperrvertrag. Die UNO-Abrüstungskonferenz plant nämlich gerade den Nahen Osten zu einer atomwaffenfreien Zone zu erklären. Besonders prikant daran, auf Druck von Teheran hatte die Konferenz Israel aufgefordert, dem Atomwaffensperrvertrag beizutreten und sich der Kontrolle der Internationalen Atomenergieorganisation IAEA zu unterstellen. Der Iran ist nämlich Unterzeichner des Atomwaffensperrvertrags. Das sagt doch eigentlich alles aus, wie schlimm die Lage ist, wenn Israel sich von einem Land auf der Achse des Bösen auffordern lassen muss, das Richtige zu tun. Okay, einen habe ich noch. Historikerstreit in Israel. Ein Historiker hat nämlich in einem Buch die folgende These vertreten. Es gäbe keine wissenschaftlichen Beweise für die Vertreibung des jüdischen Volkes aus dem Heiligen Land im Jahre 70 nach Christus, schreibt Sand. Natürlich fehlt allen Beteiligten der nötige Abstand, um das sachlich zu diskutieren. Und dieser Herr Sand belässt es auch nicht bei der These, sondern zieht Schlussfolgerungen wie rassistisches und undemokratisches, dass Israel ein rassistisches und undemokratisches Land sei, in dem Nichtjuden systematisch diskriminiert würden. Wie könne sich Israel eine Demokratie nennen, wenn es 2,5 Millionen Palästinenser in den besetzten Gebieten kein Mitspracherecht einräume? Durchaus nicht ganz unberechtigte Fragen. Habe ich mir hier am Montag eingeklebt. Auch von Montag hatte ich dann noch den Angriff bei Fever geklaut. Und noch eine Israel-Meldung. Israel hat einen Schiffskonvoi mit Hilfslieferungen für den Gazastreifen gewaltsam gestoppt. Dabei sollen mindestens 10 pro-palästinensische Aktivisten in der Solidaritätsflotte ums Leben gekommen sein. 10 oder 19. 19 ist auch eine Zahl, die kursiert. 16 kursiert auch. Also definitiv, sie haben eine Reihe Personen umgebracht. Personen, die sich auf einem Schiff befanden, auf dem Hilfsgüter in den Gazastreifen geliefert werden sollte. Gazastreifen, das ist der Teil des Gebietes, den Israel besetzt hält und noch vor gar nicht allzu langer Zeit, vor anderthalb Jahren ist es, glaube ich, inzwischen her, da lustig totgebombt hat, wegen weil da sind ja die bösen Hamas-Leute und die muss man ja wegbomben, wegen weil mit denen reden geht ja gar nicht so ungefähr. Und jedenfalls fuhr der Konvoi unter türkischer Flagge. Die Türkei ist not amused. Wir verurteilen diese unmenschlichen Praktiken Israels scharf, erklärt das türkische Außenministerium am Montag in Ankara. Der israelische Militäreinsatz gegen die Flottille mit hunderten pro-palästinensischen Aktivisten, bei dem mindestens 10 Menschen getötet wurden, stelle einen klaren Bruch gegen internationales Recht dar und könne zu irreparablen Konsequenzen in den bilateralen Beziehungen führen. Das geht echt so wie im Wilden Westen dort. Die Israelis sagen natürlich, sie seien angegriffen worden und hätten sich verteidigen müssen. Dummerweise sehen die Videos ein bisschen anders aus und turns out, das Ganze war wohl in internationalen Gewässern, wo sie mal überhaupt gar keine Macht für irgendwen haben. Oder ein bisschen anders ausgedrückt, die Israelis haben sich aufgeführt wie Piraten, und zwar somalische solche, nicht Angehörige der Partei des gleichen Namens. Und wenn man auf der einen Seite sagt, die bösen Piraten, das ist ja böse, was die da machen, und auf der anderen Seite sagt, aber wenn Israel Schiffe angreift, aufhält, da an Bord geht und nachdem die Leute dann mit irgendwelchen Kurzstreckenwaffen bewaffnet sind, auf die schießt. Das ist ja alles völlig rechtmäßig. Also ich meine, irgendwo hört es dann auch mal auf, ne? Die Armee habe nicht die Absicht gehabt, das Feuer zu eröffnen, aber es gab eine enorme Provokation. Die Soldaten seien mit Äxten und Messern erwartet worden und wenn dann noch jemand versucht, ihnen ihre Waffe wegzunehmen, dann fängt man an, die Kontrolle über die Lage zu verlieren, sagte der Minister weiter. Aha. Äxte und Messer. Klar, da gibt's keinen Warnschuss, sondern 10 plus Tote. Einleuchtend. Update. Laut New York Times sagen die betroffenen Aktivisten, es habe in internationalen Gewässern stattgefunden. Damit ist das ein Akt der Piraterie, oder? Müsste da nicht Köhlers Militärdoktrin jetzt die Bundesmarine einschreiten? Plus, Türkei ist NATO-Mitglied. Das ist ein Angriff gegen eine Flotte eines NATO-Mitglieds. NATO-Angriff. Die NATO könnte also zu gut Deutsch jetzt die großen schweren Waffen rausholen und Israel platt machen. Won't happen. Na, aber so rein formal wird es dann langsam putzig, mit welchen Begründungen das denn nicht passiert. Na, weil das sind Leute, die wir mögen, ist eine verdammt dünne Begründung. So, am Dienstag hat sich dann der Sicherheitsrat geäußert, israelische Militäraktion von UNO-Sicherheitsrat verurteilt. Die israelische Militäraktion gegen eine Hilfsflotte für den Gazastreifen führte weiter zu Diskussionen in der internationalen Gemeinschaft. Der UNO-Sicherheitsrat forderte eine rasche und unabhängige Untersuchung des Vorfalls. Das Gremium erklärte nach 10-stündigen Beratungen in New York, man verurteile die Handlungen, die zum Tod von Zivilisten geführt hätten. Außerdem solle Israel die festgenommenen Aktivisten und ihre Schiffe sofort freigeben. Nach Angabe des israelischen Rundfunks sind zurzeit rund 480 Ausländer zum Verhör in einem Gefängnis in der Negev-Wüste. 48 sollen abgeschoben werden. Auch weitere internationale Gremien beschäftigen sich noch heute mit dem Vorgehen Israels. Zum Beispiel der NATO-Rat, das wichtigste Entscheidungsgremium des Militärbündnisses, auch der UNO-Menschenrechtsrat, hat eine Sitzung zu dem Thema einberufen. Oder anders ausgedrückt, die Israelis haben sich verdammt dumm benommen. Na, okay, wer sich auch noch dumm benommen hat, das allerdings jetzt erst relativ kürzlich, die Hamas-Pfeifen, weil die Israelis haben dann die Hilfslieferungen genommen, haben die irgendwie in LKWs reingeschmissen und haben das Ganze dann zum Gazastreifen gekarrt. Da haben die Hamas-Leute dann gesagt, nee, das kommt hier nicht rein, was dann schon in die Kategorie dämlich fällt. Na, so frei nach dem Motto, hier könnt ihr wenigstens die Hilfslieferungen haben, und die sagen nein. Also zumindest international kommt das nicht so richtig hip rüber. So, dann gab es von gestern eine Warnung der USA. USA mahnt in Israel zur Zurückhaltung beim Umgang mit der Gaza-Hilfsflotte. Die USA haben Israel vor dem Angriff auf die Gaza-Hilfsflotte wiederholt zu Vorsicht und Zurückhaltung aufgefordert, teilte das US-Außenministerium auf Anfrage der Washington Post mit. Man habe Israel häufig und über zahlreiche Kanäle dazu kontaktiert. UNO-Generalsekretär Ban Ki-moon und der internationale Nahostbeauftragte Tony Blair forderten Israel auf, die Blockade des Gazastreifens aufzuheben. Ban sagte in New York, die Blockade sei falsch und bestrafe unschuldige Zivilisten. Bei dem israelischen Militäreinsatz gegen eine Hilfsflotte für den Gazastreifen waren am Montag 9 Menschen getötet worden. Der Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen will den Einsatz von einer unabhängigen Kommission untersuchen lassen. Wird nicht viel bei rumkommen, aber ja. Vor allen Dingen wirft das die interessante Frage auf, ist jetzt nun der Gazastreifen besetzt oder ist er nicht? Na, weil die Israelis benehmen sich da so ein bisschen unlogisch. Auf der einen Seite halten sie Schiffe auf, das dürfen sie, wenn sie das Gebiet da besetzen. Auf der anderen Seite sagen sie aber, die Leute sollen sich doch selber versorgen. Dann dürfen sie da aber nicht Schiffe aufhalten, weil dann besetzen sie doch nicht. Na, die benehmen sich ja zu guter Deutsch dämlich. Es fällt in die Kategorie unintelligent, was die da abziehen. So, und dann gab es noch einen Rücktritt. Rücktrittssaison scheint ja gerade zu sein. Nicht nur, dass mein linkes Auge von der Funktion zurückgetreten ist. Nein, Hotte ist zurückgetreten. Am Montag, 14 Uhr, hat Hotte verkündet auf einer kurzfristig einberufenen Pressekonferenz seinen Rücktritt. Er reagiert damit auf die Debatte nach seinen umstrittenen Afghanistan-Äußerungen. Hatte ich ja im Intro schon verstaut. Sowohl die originären Äußerungen als auch den Rücktritt habe ich beides gefunden bei D-Radio Wissen am Dienstag irgendwann. Die Unterstellung, er habe einen grundgesetzwidrigen Einsatz der Bundeswehr zur Sicherung von Wirtschaftsinteressen befürwortet, entbehre jeder Rechtfertigung, sagte Köhler, sie zeuge von mangelndem Respekt für das Amt. Köhler ist der erste Bundespräsident, der zurücktritt. Ne, hätte er das mal früher gemacht. Aber zu sagen, ihr kritisiert mich, das beschädigt mein Amt, ich trete zurück. Naja, also mit dem Rücktritt hat er im Zweifelsfall das Amt noch ein Stückchen mehr beschädigt als jede Form von Kritik. Und es war nicht so, als hätte es da irgendwie größere Mengen Schmähkritik gegeben. Na, aber hey. So, jetzt ist amtierender Bundespräsident der Bundesratspräsident Jens Börnsen, Bremer Bürgermeister und SPD-Fuzzi. So lange, bis da 30 Tage nach dem Rücktritt ein neuer kommt. Dann habe ich das Geblar von ihm bei Netzpolitik gefunden. Meine Äußerungen zu Auslandseinsätzen der Bundeswehr am 22. Mai dieses Jahres sind auf heftige Kritik gestoßen. Ich bedauere, dass meine Äußerungen in einem für unsere Nation wichtigen und schwierigen Frage zu Missverständnissen führen konnten. Die Kritik geht aber so weit, mir zu unterstellen, ich befürwortete Einsätze der Bundeswehr, die vom Grundgesetz nicht gedeckt wären. Diese Kritik entbehrt jeder Rechtfertigung. Sie lässt den notwendigen Respekt für mein Amt vermissen. Ich erkläre hiermit meinen Rücktritt vom Amt des Bundespräsidenten mit sofortiger Wirkung. Ich danke den vielen Menschen in Deutschland, die mir Vertrauen entgegengebracht und meine Arbeit unterstützt haben. Ich bitte Sie um Verständnis für meine Entscheidung. Verfassungsgemäß werden nun die Befugnisse des Präsidenten durch den Präsidenten des Bundesrates wahrgenommen. Ich habe Herrn Bürgermeister Börnsen über meine Entscheidung telefonisch unterrichtet, desgleichen den Herrn Präsidenten des Deutschen Bundestages, die Frau Bundeskanzlerin, den Herrn Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts und den Herrn Vizekanzler. Es war mir eine Ehre, Deutschland als Bundespräsident zu dienen. Es war Deutschland aber keine Ehre, ihm zu haben. Und übrigens, ne, während ein normaler Arbeitnehmer, wenn der seine Kündigung einwirft, dann erstmal, was war das, 3 Monate, 4 Monate kein Geld vom Arbeitsamt kriegt Hotte bis an sein Lebensende das, was er an Geld als Bundespräsident bekommen hat, hat ein permanentes Büro im Bundestagsbereich und einen Fahrer und Sicherheitsfuzzis, oder anders ausgedrückt, der Mann wird in seinem Leben nicht mehr arbeiten. Das ist sichergestellt. So, Merkel hat dann gesagt, sie wollte Köhler noch umstimmen. Sie hat den Rücktritt von Hotte tief bedauert. In Berlin sagte sie, Köhler habe sie am Mittag angerufen. Sie habe noch versucht, ihn umzustimmen. Auch Außenminister Guido Westerwelle wurde nach eigenen Angaben erst mittags von Köhler über dessen Pläne informiert. Blubberbla. Dann Gerüchteküche ist schon am Dienstag, dass jetzt, also erstmal haben dann irgendwelche Leute sich hingesetzt und haben ausgerechnet, was hat denn nun eigentlich die Bundesversammlung, also der Bundestag komplett und nochmal die gleiche Anzahl an Abgeordneten von den Landesparlamenten ernannt. Wer hat denn da nun eigentlich die Mehrheit? Ne? Denn wer da die klare Mehrheit hat, der wird im Zweifelsfall einfach mal bestimmen können, wer es wird. Und da stellte sich raus, naja, also Schwarz-Gelb hat mal wieder die Mehrheit. Und dann ging die Gerüchteküche los, wer könnte denn jetzt Nachfolger von Hotte werden? Und der erste Name, der wiederholt genannt wurde, auf vielen Listen auftauchte, war Zensor Solar. Wo es dann hieß, so ja, und die wäre ja so geeignet und die wäre ja so modern und so jung und bla und Fasel und heiße Luft. Na, und die hätte doch die Generationen vereint, wozu mir nur einfällt, komisch, ich kenne eine Generation von Leuten, die immer, wenn sie den Begriff Zensor Solar hören oder wenn sie Frau von der Leyen sehen, an Zensor Solar denken. Na, weil die Frau die Internetzensur in Deutschland eingeführt hat. Und übrigens, die Internetzensur in Deutschland existiert, sie wird noch nicht angewendet für ein Jahr. So, dann am Mittwoch hat Fefe mal ein Rücktrittsgerücht. Hartmut Danisch hat eine schöne Theorie zu Köhlers Rücktritt. Was wäre, wenn der Präsident sich hinstellt und sagt, dass er wegen der Eurofinanzmurkserei zurücktritt? Dann würde der Euro sofort zum Pennystock abstürzen und unsere Wirtschaft, das Land und Europa wären am Ende. Das würde bedeuten, dass die Euromachenschaften ihn hindern, im Amt zu bleiben, während sein Amtseid ihn hindert, den Grund für den Rücktritt zu nennen. Gab es irgendwie keine Reaktionen, die mir irgendwo aufgefallen wären, aber ganz ausschließen könnte ich es jetzt nicht. Ja, aber hey, habe ich mir am Mittwoch reingeklebt. So, und gestern gab es dann erstmal die Meldung, so Zensor Solar wurde unwahrscheinlicher und oh Wunder, oh Überraschung, dann hieß es ja Wulff, der niedersächsische Ministerpräsident oder wie Fefe darauf hinweist, die Person, die, wie heißt denn der Innenminister da, komme ich drauf? Irgendwas mit B. Ist ja auch egal. Also jedenfalls Wulff, das soll irgendwie so ein total Erzkonservativer sein, der auch noch in irgendeinem Verein mit dabei ist, wo irgendwie hier so das christliche Dummgeschwafel, was aus USA immer bekannt ist, da auch noch gepflegt wird. Und Mai Schüneblub. Schüneblub heißt der Innenminister, nicht mit B. Also Wulff ist die Pfeife, die Schüneblub im Amt hält. Ansonsten habe ich aber gegen Wulff jetzt nichts akut persönlich, weil der fällt halt nicht weiter auf. Ja. So, dann gibt es in China jetzt ein Folterverbot. Ich bin zu schnell, merkt ihr das? Habe ich aus Boing Boing rausgeklaut. Wie viele Einträge habe ich hier eigentlich noch? Oh, so wenige. In China gibt es ein Folterverbot, habe ich bei Boing Boing gefunden. Following the reappearance of a supposedly murdered man in China a couple of weeks ago, the Chinese courts have announced new rules. Upsa. Also da gab es eine Geschichte, dass jemand angeblich ermordet worden sein soll. Da saß auch schon der angebliche Täter im Knast. Der ist wohl für das Geständnis ein bisschen gefoltert worden. Und oh Wunder, oh Überraschung, der angeblich getötete Mann ist wieder aufgetaucht. Was dann wohl die Vermutung nahelegt, dass das Geständnis vielleicht ein wenig fehlerhaft gewesen sein könnte. Und jetzt denkt da also die chinesische Führung darüber nach, dass das vielleicht irgendwie mit der Folterung nicht gar so töfte war. Und zu mir nur einfällt, ach, da oben steht eine Bitte-nicht-einsteigen-U-Bahn. Da steige ich auch nicht ein. Aber zu dicht an der Straße will ich eigentlich auch nicht rumlaufen. Weil hier fahren nämlich Autos. Seht ihr mal. Also jedenfalls denken da in China also die Oberen jetzt drüber nach, ob sie den Folter vielleicht mal ein wenig reduzieren könnten. The Supreme People's Procuratorate, which carries out investigations and prosecutions, issued a report in 2003 acknowledging that what it characterized as forced confessions had led to the deaths of 460 people and serious injuries for 117 others. Wow, Folter hat also auch schon mal ein paar Leute umgebracht. Was aber auch niemanden groß interessieren würde, wenn das denn da nur so die einzige Meldung wäre. Und also jetzt denken Sie gerade mal drüber nach, ob Sie das vielleicht sein lassen wollen. Mal gucken, was da rumkommt. Mal gucken, ob da überhaupt was rumkommt. Weißt du was, hier ist mir das zu straßig. Ich gehe doch wieder hier in das kleine Mini-Wegchen rein. So. So, dann gab es eine Klage der Grünen gegen den Bundeswehreinsatz in Heiligendamm. Und zwar vor dem unwesentlichen Gericht mit dem Vornamen Bundesverfassungs. Und die Bundestagsfraktion der Grünen ist mit einem Antrag gegen den Einsatz der Bundeswehr beim G8-Gipfel in Heiligendamm gescheitert. Unter anderem hatten Tornado-Aufklärungsflüge Luftaufnahmen von einem Demonstrantencamp gemacht. Das Bundesverfassungsgericht wies den Antrag ab. Die Rechte des Parlaments seien nicht verletzt worden. Eine Zustimmung des Bundestags zu dem Einsatz sei nicht erforderlich gewesen. Ob der Einsatz zulässig war, ließen die Verfassungsrichter offen. Also im Wesentlichen, das Bundesverfassungsgericht sagt zumindest ein Einsatz, da hätte die Bundeswehr, da hätte der Bundestag nicht entscheiden brauchen. Was ja dann schon die Frage aufwirft, wieso soll denn die Bundeswehr eigentlich doch eine Parlamentsarmee sein? Bei einer Parlamentsarmee würde ich eigentlich erwarten, dass das Parlament irgendwie ein paar Worte mit dazu hätte sagen dürfen, aber hey. Und dann gab es noch die Meldung, die Grünen haben ihre Organklage gegen den Bundeswehreinsatz in Heiligendamm verkackt. Schrub, Fefe dazu. Und jetzt ist es schlimmer als vorher, weil das Verfassungsgericht klargestellt hat, dass der Bundestag oder Bundesrat höchstens die Bundeswehr zurückrufen darf bei einem Inlandseinsatz und nicht vorher gefragt werden muss. Weitergehende Beteiligungsrechte des Deutschen Bundestags mit Blick auf innere Verwendungen der Bundeswehr sind weder im Grundgesetz vorgesehen, noch aus der im Kontext von Auslandseinsätzen verwendeten Bezeichnung der Bundeswehr als Parlamentsheer abzuleiten. Oder anders ausgedrückt, im Inland kann die Regierung selber bestimmen, wo die Bundeswehr rumwirkt. Wo doch eigentlich ein Bundeswehreinsatz im Innern irgendwie eigentlich gar nicht drin sein sollte. Aber hey, Schäubles feuchte Träume können dann doch noch wahr werden. Wobei ich ja fast am Zweifel bin, dass Schäuble feuchte Träume. Aber ja, das geht dann zu weit. 55. Ja, dann hat am Dienstag der Gefgen einen Teilerfolg gekriegt. Der Kindesmörder Magnus Gefgen hat einen Teilerfolg mit seiner Folterbeschwerde gegen Deutschland erreicht. Mit der Gewaltandrohung gegen Gefgen bei der Fahndung nach einem entführten Kind habe Deutschland gegen das Folterverbot der Menschenrechtskonvention verstoßen. Das entschied der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg. Die Richter schlossen aber eine Wiederaufnahme des Verfahrens aus. Der Prozess sei fair gewesen. Gefgen verbüßt eine lebenslange Haftstrafe. Vor fast 8 Jahren hatte er ein Kind entführt und ermordet. Oder anders ausgedrückt, Deutschland foltert. Oder hat gefoltert in diesem einen Fall. Der, Polizeipräsident, der Daschner, ist dafür auch ein bisschen bestraft worden, aber nicht so richtig dolle ernsthaft groß. Na, also der ist nicht seinen Job los und wird nie wieder einen Job ausüben, sondern ist mehr so, du, lass das. Und was aber bei dem Urteil jetzt nicht rausgekommen ist, dass der Gefgen irgendwie eine neue Verhandlung bekommen würde, weil die Verhandlung sei dann schon fair gewesen. Weil Trick ist, dass unter Folterandrohung entstandene Geständnis, das hat im Wesentlichen die Polizei eigentlich nur dazu genutzt, den Millionärssohn zu finden. Den wie hieß er doch gleich? Eben hatte ich den Namen doch noch. Das ist schlimm, wenn man doof wird. Doof und blind. Aber hey, ich lege mir demnächst eine blinden Katze zu. Führt mich dann immer zu ihrem Futternapf. Miau. Ja. Also Gefgen hatte nur einen Teilerfolg. Dann gibt es Ermittlungen gegen den Zollitsch. Freiburg, die Staatsanwaltschaft Freiburg hat gegen den Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz, Erzbischof Robert Zollitsch, ein Ermittlungsverfahren wegen Beihilfe zu sexuellem Kindesmissbrauch eingeleitet. Der Freiburger Oberstaatsanwalt Wolfgang Mayer bestätigte am Mittwoch einen entsprechenden Bericht von Report Mainz. Anlass der Ermittlungen ist demnach die Anzeige eines mutmaßlichen Opfers, das in den 60er Jahren von einem Pater im Kloster Birnau im Erzbistum Freiburg missbraucht worden sein soll. Laut Freiburger Staatsanwaltschaft wirft der Anzeigenerstatter Zollitsch vor, er habe von dem Missbrauch gewusst, aber als Personalreferent im bischöflichen Ordinariat Freiburg 1987 die erneute Anstellung des Paters in Birnau am Bodensee veranlasst. Mayer sagte der Nachrichtenagentur AFP, das Verfahren sei ohne weitere Prüfung an die Staatsanwaltschaft Konstanz weitergeleitet worden, da dort gegen den Pater bereits ermittelt werde. Zur Substanz der Vorwürfe kann ich mich deshalb nicht äußern, sagte Mayer. In Konstanz lagen die Akten nach Angaben eines Sprechers am Mittwoch noch nicht vor. Das sind zwei Meldungen auf einmal. Erstmal die Meldung, der Zollitsch hat Priester weiter als Priester arbeiten lassen, obwohl er wusste, dass die Kinder missbraucht haben. Ja, das ist so die erste Meldung. So, das, was einem offensichtlich ins Gesicht springt. Der zweite Teil ist, in Konstanz findet bereits eine Ermittlung gegen Zollitsch statt.
Da wäre mal die spannende Frage, warum, wieso, weshalb, worum geht's? Na? Und zwecks totaler Gleichbehandlung wäre es mal sinnvoll, wenn auch da die staatsanwaltschaftlichen Unterlagen einfach mal in die Presse sickern. Das hat doch bei Taus schon so hoch erfolgreich funktioniert. Das Erzbistum weist dann übrigens sensationsheischende Vorwürfe zurück. Das erzbischöfliche Ordinariat Freiburg wies laut Report Mainz die Vorwürfe zurück. Die Erzdiözese Freiburg sei in Kontakt mit der Staatsanwaltschaft, um die Substanzlosigkeit der Vorwürfe gegen den Erzbischof rasch dokumentieren zu können. Die Vorwürfe gegen Zollitsch seien falsch, weil der Missbrauchsfall der Erzdiözese erst seit Ende 2006 bekannt gewesen sei. Zudem habe Zollitsch als damals zuständiger Personalreferent der Erzdiözese keinesfalls 1987 eine erneute Anstellung des Pasters in Birnau veranlasst. Der Pater habe vielmehr zur Klostergemeinschaft des Zisterzienserordens in Birnau gehört. Deren Zusammensetzung werde vom Abt des Ordens eigenständig geregelt. Der Strafantrag sei außerdem nicht nur der Staatsanwaltschaft, sondern auch Journalisten zugeleitet worden. In der erkennbaren Absicht, mit dem sensationsheischend formulierten Vorwurf der Beihilfe zum sexuellen Missbrauch gegen einen Erzbischof Medieninteresse zu provozieren. Die Erzdiözese Freiburg habe bereits Ende 2006, also unverzüglich nach dem Bekanntwerden eines Falls des sexuellen Missbrauchs aus den 60er Jahren in Birnau, den dort zuständigen Zisterzienserorden informiert. Frage wäre, gab es eine Anzeige gegen den Pater? Falls ja, woran ich nicht glaube, wann? Wir haben jetzt übrigens genau 16 Uhr, wie auch das Gebonger da hinten mitzuteilen versucht. Ne, weil im Wesentlichen Zollitsch, der Oberbischof, der sollte vielleicht mal irgendwie ganz tief sich in die Karten gucken lassen, was zum Kuckuck da eigentlich abgegangen ist. Aber hey, wird er nicht machen. Mal ganz davon abgesehen, dass die ganze Geschichte mutmaßlich, sag ich ja, dass die ganze Geschichte mutmaßlich schon ein klitzekleines wenig mehr verjährt sein könnte, weil Beihilfe zum sexuellen Missbrauch, ich behaupte jetzt mal aus dem Bauch heraus, das wird nicht sehr viel härter bestraft und mit sehr viel kürzeren oder längeren Verjährungsfristen versehen sein als der eigentliche sexuelle Missbrauch. Und wenn der 87 stattfand, dürfte der trotzdem schon verjährt sein. Es sei denn, das missbrauchte Kind war besonders jung. Von daher, ja. So, dann sind wir auch mal wieder in der Musikecke angekommen. In der Musikecke wohnt diese Woche nochmal Axel Schneider mit dem Titel The Boulevard of Broken Dreams. Der ist 4 Minuten 10 lang. Aus welchem Album der stammt, steht da nicht. Gefunden habe ich ihn im Podsafe Music Network. Ja, kriegt ihr auch noch auf die Ohren. Meine eigentlich für nächste Woche speziell ausgewählte Musiksammlung wird dann wahrscheinlich ja nichts. Danach hatte ich eigentlich aus Neues aus der Anstalt Nummer 30 den Weihnachtstod und die Banker rausgeholt. Dummerweise ist hier keine einzige Bankmeldung eingeschlagen. Ich war eigentlich von letzter Woche ausgegangen, da gab es hier ein paar Bankmeldungen in Teil 2. Tja, das hat dann so nicht funktioniert. Schade aber auch. Hallo Bus. Jedenfalls die 3 Minuten 12 aus Neues aus der Anstalt Nummer 30 kriegt ihr dann auf die Ohren. Meine Fresse, bist du laut. Neben dir laufe ich nicht her. Und dann sage ich erstmal danke für Anhören, runterladen, streamen oder was auch immer ihr sonst noch so gemacht habt, um mich hier hören zu können. Also, für irgendwelche Beileidsbekundungen fürs Auge, falls ihr die jetzt hier in Teil 2 loswerden wollt. Details dazu habe ich schon in Teil 1 versteckt. Müsst ihr euch einfach anhören. Dann sage ich einfach mal viel Spaß mit Axel Schneider, The Boulevard of Broken Dreams und dem Weihnachtstod und die Banker. Und bis zum nächsten Mal, wann immer das denn nun ist, wenn da nichts dazwischen kommt. If you should ever wonder where the lost and lonely dwell, it's out beyond the rising sun, past our break of town. There's a place where you can go, where all the drinks are free, the boulevard of broken dreams. That's where I
crossroads beside a silent stream. There you will see a signpost, and it will point the way to the boulevard of broken and a lonely cafe. Take the outer highway, past the river of dreams. You will reach a quiet crossroad beside a silent
Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht, aber der Herr
ließ sich in seinem Zorne nicht beirren und vertrieb die Zinswucherer aus dem Tempel, den sie geschändet hatten.
Was hat das jetzt mit Weihnachten zu tun?
Ich bin der Zorn Gottes.
Sie sind unser Patientensprecher, noch!
Ich will ein Zeichen setzen. Ich will es meinen Brüdern in New York gleich tun, die täglich in der Wall Street vor der Börse patrouillieren.
Sie sollen sich endlich an den Stollen machen.
Ach, jetzt lassen Sie mich doch mal mit Ihren Stollen in Ruhe. Was wollen Sie immer mit dem Stollen? Ich möchte gerne als Antagonist des Christkindes im Krippenspiel auftreten.
Sie wollen so in der Weihnachtsgeschichte auch?
Ja, natürlich. Das ist doch ganz einfach. Das Christkind ist das Alpha und ich bin das Omega. Und der Rest ist einfach dazwischen. Das ist doch übersichtlich.
Haben Sie irgendwas genommen? Überdosis Zitronat oder Orangeat?
Ich habe Bibel zu mir genommen. Vielleicht habe ich ein bisschen viel Bibel zu mir genommen. Es war doch kein geringerer als Lloyd Blankfein.
In der Bibel gibt's Lukas, paar Sprüche von Salomo und Matthäus, aber keinen Lloyd Blankfein.
Was wir Banken tun, ist Gottes Werk, hat der Chef der Goldman und Sachs Bank Lloyd Blankfein kürzlich gesagt, während seine Bank dabei ist, die Weltherrschaft zu ergreifen. So sieht's doch aus.
Auch Banker haben ein Recht auf Weihnachten.
Ach, das ist doch Blödsinn.
Sie stehen doch auch genug unter Druck. Nehmen Sie nur London. Diese erhöhten Steuern auf die Banker-Boni, aber sowas von, das wird schon von einer neuen Christenverfolgung gesprochen. Auch an der Wall Street haben Sie Angst vor einem Ground Nero.
Ist doch schön, wenn Sie Angst haben. Ist ja wenigstens was. Und bei uns? Wird da irgendwo gezittert? Hat da jemand Angst?
Ja, ja, ich darf an die Schlagzeile von letzter Woche erinnern. Merkel macht den Banken Druck.
Ja, das soll ein Mordslacher in den Vorstandsetagen gewesen sein. Druck. Was denn für ein Druck?
Wo ist ja, der Druck?
Ja, drauf. Ach, das ist doch Blödsinn. Wo macht sie den Druck? Kann ich irgendwas sehen? Was denn für ein Druck?
Ja, der Druck, doch. Sie will die Banken wieder in ihr Kerngeschäft zwingen. Also, dass sie Geld verleihen, um die Kreditklemme zu verhindern.
Das klingt ja aufregend.
Ja,
das klingt ja äußerst aufregend. Beschützt wird sie wahrscheinlich von der FDP dabei wahrscheinlich.
Ja, natürlich.
Auch
weil die Steuern natürlich nicht. Weil da haben wir ja unsere Steuersenkungspartei, die über alles wacht. Vor allen Dingen über ihre Hauptsponsoren.
Unser nationaler Wächterrat, der besser verdient.
Ja.
Ja. Aber wo kommt dann Druck her?
Naja, gut. Also die Banken kriegen jetzt 100 Milliarden aus dem Deutschlandfonds und dann nochmals 10 Milliarden extra, damit sie durch diesen Druck mehr Eigeninitiative...
Ja, das ist der Mordsdruck. Nicht? Da wird ja heulen und Zähne klappern sein in den Etagen. Was? Kann man sich denken.